Ich finde, wir sollten Manuel mal noch einen kleinen Applaus geben für das tolle Video. Das haben wir nämlich heute das letzte Mal gesehen. Ja, du und ich und wir, das war unsere Predigtreihe der letzten Wochen. Heute ist der Abschluss. Und dieser Abschluss ist wahrscheinlich noch mal so ein klein bisschen anders als die anderen Themen. Wir haben ja viel über Beziehungen gehört. Wir haben darüber gehört, wie das funktionieren kann, ja, zusammenzuleben und nicht nur als Partnerschaft, sondern wirklich in Freundschaften, in der Gemeinde, im Umgang mit anderen Menschen. Wir haben gelernt, was man wissen sollte über sein Gegenüber, über das andere Geschlecht, aber auch über das gleiche Geschlecht, über das Gegenüber, was uns ist. Wie können wir ihn verstehen oder sie? Wir haben über Liebe und Sexualität gesprochen. Und ich muss sagen, mit einer Offenheit, die echt gut tat. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen. Und all diese Predigten, und letztendlich auch die heutige, möchte ich nochmal darauf hinweisen, findet ihr auch im Internet unter gottesdienst.online im Predigtarchiv. Da könnt ihr das alles nochmal nachhören, denn ich glaube einfach, Lernen, das hört nie auf. Irgendjemand hat mal gesagt, an dem Tag, wo ich nicht mehr lerne, möchte ich sterben. Und das habe ich so ein bisschen auch zu meinem Motto gemacht, weil nur wenn wir bereit sind, wirklich Dinge zu lernen, dann kann Gott uns auch verändern. Ja, wenn wir stehen bleiben und irgendwo sagen, hey, ich bin fertig, ich habe alles, ich weiß alles, ich brauche nichts mehr, das wird auch der Tag sein, wo Gott nicht mehr mit uns arbeiten kann, wo Gott uns nicht mehr verändern kann, weil das einfach eine Sache ist, da braucht Gott unsere Freiwilligkeit zu und unsere Bereitschaft. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal auf der Webseite vorbeizuschauen. Ja, und heute Morgen komme ich mit dem Thema um die Ecke und das passt gar nicht so in dieses, wie mache ich eine oder meine Beziehung gut. Ja, wie mache ich meine Beziehung gut? Das war ja so ein bisschen das, was sich die Wochen durchgezogen hat. Wie mache ich meine Beziehung gut? Wie mache ich eine Beziehung gut? Wie kann das funktionieren? Und ich habe dann heute dieses wunderbare Thema Streit. Mit dem Untertitel, dürfen Christen streiten? Die beiden kennt ihr vielleicht, ja, Asterix und Obelix. Ich höre so fast noch den Originalton, wenn Obelix den Asterix anbrüllt. Ja, ich habe verstanden, Herr Asterix. Und die beiden, man sieht, dass das sind etwas emotional. Und ich habe mich mal so ein bisschen damit beschäftigt, was ist denn überhaupt Streit? Und wenn wir mal bei Wikipedia gucken, heißt das, Streit ist das offene Austragen einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei oder mehreren Akteuren. Also es ist das offene Austragen einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei oder mehreren Akteuren, die nicht immer offenkundig und nicht notwendigerweise stets feindselig sein muss. Das finde ich interessant. Streit muss nicht feindselig sein. Oft aber auch, und im Gegensatz zu der neutralen Diskussion, wo man eben Themen ausdiskutiert, wo man unterschiedlicher Meinung ist, ist der Streit von emotionalen Elementen begleitet oder getragen. Also, Streit ist nicht unbedingt feindselig, im Gegensatz zu etwa zur neutraleren Diskussion voller Emotionen. Und ich meine, Asterix und Obelix führen, wenn ich mir das Bild angucke, gerade keine neutralere Diskussion. Ja, das ist also ein bisschen emotionaler. Da steckt ganz viel Emotion drin und ganz viel Power auch drin. Und Emotion ist ja auch nichts Schlimmes. Ja, ich sage immer ganz gerne, ich schule ja auch schon mal Datenschutzbeauftragte, und dann sage ich gerne, Leute, wenn ihr nicht für die Sache brennt, dann werdet ihr keinen Brand stecken. Für etwas brennen hat aber ganz viel mit Emotionen zu tun. Ja, Herzblut dahinter. Ja, da hängt man sich richtig rein. Die Dinge, die einem wichtig sind, da hängt man auch richtig drin in den Seilen. Weiter heißt es dann bei Wikipedia, der Begriff Streit wird zumeist wertfrei verwendet. Das heißt, Streit ist wertfrei. Streit ist per se nichts Schlechtes. Streit ist nicht zwangsläufig negativ. Aber das steckt so in unseren Köpfen drin. Ich glaube auch, dass das eine Lüge des Teufels ist, weil, wie wir nachher hören werden, ist Streit einfach notwendig. Wir brauchen Streit, wir brauchen Diskussionen, wo wir richtig drin hängen. Wir brauchen Dinge, wo wir uns mal richtig auseinandersetzen. Wir haben das in dem Video so schön gesehen, ja, wie er ihr dann hier diesen hier zeigt. Ja. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, das werden wir aber auch nachher noch hören. Aber Streit hat Emotionen und jede Diskussion, die mit Emotionen geführt wird, ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig. Ja, weil sie einfach auch zeigt, dass du da drin hängst, dass du da hinterstehst. Ja, und dann kommt uns der Paulus um die Ecke mit diesem, der Paulus um die Ecke? Nein, warte mal. Haha. Also da sollte jetzt eigentlich der Paulus kommen. So, da ist er. Ne? Römer 12, Vers 18. Jetzt kommt uns Paulus um die Ecke mit diesem Spruch, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und dann frage ich mich natürlich, dürfen Christen denn überhaupt streiten? Und jetzt kommt der Winston Churchill. Winston Churchill sagt, wenn zwei Menschen immer die gleichen Ansichten haben, ist einer von ihnen überflüssig. Das klingt doof, ja, aber es ist tatsächlich so. Wenn alle nur die gleiche Meinung verkündigen, wird sich nie was verändern. Also brauchen wir immer unterschiedliche Meinungen. Das ist einfach notwendig. So, aber unterschiedliche Meinungen führen halt zu Konflikten. Und das ist eigentlich das, was wir immer gerne vermeiden würden, weil wir dieses Konflikt einfach so negativ belastet haben. Ja, der Streit ist in unseren Köpfen einfach mit einem negativen Bild belastet und das stimmt nicht. Aber wann treten solche Konflikte auf? Und das ist wichtig, wenn wir das beobachten, weil wenn wir die Ursachen sehen für den Konflikt, dann können wir auch dagegen angehen. Dann können wir Dinge aus so einem Streit rausnehmen. Ich will nicht sagen, die Emotionalität, die darf ruhig drin bleiben, aber dort, wo sie vielleicht darüber hinaus geht. Wenn ich mir Asterix und Obelix nochmal angucke, die Nasen drückten sich so aneinander, ja, da ist ein bisschen viel Konfliktstoff drin. Eine der ersten Ursachen dafür, dass Konflikte entstehen, ist, dass Erwartungen nicht erfüllt werden. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz heißes Thema, weil eine Erwartung ist ja etwas, was ich habe. Ich erwarte, dass der andere. Ich warte darauf, dass der andere jetzt mit irgendwas kommt oder dass er irgendetwas tut. Und das ist etwas, da muss ich fragen, habe ich das Recht eigentlich dazu? Habe ich das Recht zu erwarten, dass der andere sich mir so oder so gegenüber verhält, dass der andere diese oder jene Position vertritt? Erwartungen führen ganz, ganz häufig zu Enttäuschungen. Enttäuschung heißt ja, ich werde enttäuscht. Die Täuschung, die ich hatte, ist plötzlich weg. Ich habe erwartet, dass der andere das so und so macht und jetzt bin ich enttäuscht, weil er es nicht gemacht hat. Wessen Problem ist das eigentlich? In erster Linie wahrscheinlich meins. Ja? Erwartungen, die nicht erfüllt werden, führen zu Konflikten. Wünsche oder Ärger, der nicht geäußert wird, führt zu Konflikten. Immer alles runterschlucken, um des Liebens Friedens willen. Und ich sage auch gleich noch mal ein bisschen was zu den Ursachen dazu. Oder eben auch dieser Vers von Paulus, ich will Frieden haben mit dem anderen. Und das ist ein falscher Friede, weil es eigentlich kein Friede ist, sondern es ist eher ein Waffenstillstand. Ja, ich kämpfe jetzt nicht für meine Sache, ich streite nicht für meine Sache im positiven Sinne, sondern ich schluck das einfach runter. Und das ist eben, wie gesagt, nicht nur der Ärger, auch Wünsche. Es ist so wichtig, dass wir in zwischenmenschlichen Beziehungen kommunizieren, dass wir dem anderen sagen, was wir uns wünschen, dass wir dem anderen sagen, was uns Ärger macht. Ja, wir haben ganz unterschiedliche Positionen oft und das werden wir auch gleich nochmal sehen. Die führen einfach dazu, dass ich nicht immer mitbekomme, wie der andere gerade empfindet. Ja, mein bester Freund, der Markus, wir beide ticken sehr ähnlich. Ja? Wir haben die gleiche Art Humor, wir haben die gleiche Art, uns üble Witze unterzuschieben und dann herzhaft drüber zu lachen. Wir haben die gleiche Art, uns zu korrigieren. Da ist das ganz einfach. Ja, und ich habe auch im beruflichen Umfeld mit einer Menge Leute zu tun, die ticken so ganz anders als ich. Ja, denen geht das auf den Keks, dass ich so fröhlich bin. Die mögen meine Art einfach nicht so. Da kommen die nicht mit zurecht. Ja, ich finde das ganz schwierig, dass das so ist, aber ich kann das auch nicht verstehen. Aber dazu auch noch später mehr. Ja, der nächste Punkt, wann Konflikte entstehen, ist, wenn Probleme nicht besprochen werden. Ja, auch gerade in Beziehungen, in Ehen, ist es immer wieder so, dass die Probleme so unter der Decke schwelen. Ja, man spricht nicht darüber, oder überhaupt in Beziehung. So das Typische, auch wenn mal ein Streit oder wenn mal ein unguter Streit da war, dieses Thema, ach, da wächst schon Gras drüber. Ich weiß nicht, wer von euch eine Wiese hat, ja, der kennt das vielleicht. Also da hat man schon mal einen Stein drin liegen. Und wenn man das über längere Zeit beobachtet, wird man tatsächlich feststellen, dass über diesen Stein irgendwann Gras wächst. Ja, und dann ist da so ein kleiner Puckel. Das ist ganz unpraktisch, recht unpraktisch beim Rasenmähen, aber selbst wenn man den nicht ständig abrasiert, ist es tatsächlich so, wenn es mal richtig heiß wird, dann ist die erste braune Stelle im Rasen die, wo der Stein drin liegt. Ja, also auch wenn Gras über deine Probleme gewachsen ist, ja, lass es mal richtig hart auf hart kommen, lass die Sonne mal so richtig in die Beziehung reinbrennen und dann wirst du feststellen, dass da ein brauner Fleck in der Wiese ist. Ja, man muss die Ursache da bekämpfen. Also Probleme, die nicht besprochen werden. Ein ganz großes Thema in Beziehungen ist immer wieder, gerade auch in Partnerschaften, dass Kummer still ertragen wird, dass Tränen heimlich geweint werden. Die fehlende Offenheit, dem anderen gegenüber auch emotional zu sein. Das sagte ich ja eben schon mal, auch was den Streit betrifft. Du darfst emotional sein, Emotion ist ganz wichtig. Ja, und es gehört auch dazu, auch wenn dieses ganze dumme Gelaber, muss man ja wirklich sagen, über Jungs weinen nicht, ne? Mit sowas bin ich ja noch groß geworden, ja, Indianerherz kennt keinen Schmerz, diese blöden Sprüche, ja. Natürlich weinen Jungs und natürlich weinen Männer auch. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, dann tut das, auch mal in Gegenwart eurer Frau, wenn es euch danach ist. Ja, Tränen, die still für sich geweint werden, Kummer, der still ertragen wird, schafft Konflikte. Nicht unmittelbar, sondern oft häuft es sich dann an. Es ist wie eben dieser Stein unter dem Gras. Ja, und ein ganz wichtiger Punkt ist, die Situation wird unterschiedlich wahrgenommen. Was passiert, wenn Menschen Situationen unterschiedlich wahrnehmen? Und ich habe das Beispiel schon mal öfter gebracht, ich möchte einfach nochmal sagen, das Beispiel mit den drei Eimern. Der eine Eimer links hat eiskaltes Wasser, der Eimer rechts hat Wasser so um die 40 Grad. Und in der Mitte, der hat schöne, angenehme 25 Grad. Jetzt stecke ich meine beiden Hände in die äußeren Eimer rein und lasse die da mal 2-3 Minuten drin. Das heißt, die linke Hand wird lausig kalt und die rechte wird ziemlich heiß. Und jetzt ziehe ich beide Hände raus und stecke sie gleichzeitig in den mittleren Eimer. Und ich werde feststellen, dass ich an der linken Hand das Gefühl habe, das Wasser ist heiß. Und an der rechten Hand habe ich das Gefühl, das Wasser ist warm. Ist kalt. So, und das ist jetzt genau das. Ich selber schaffe das nicht, meinen Händen zu sagen, hört mal, ihr steckt im gleichen Eimer. Ja, ihr habt das Gleiche zu empfinden. Wie kann ich jetzt von Menschen erwarten, die aus ganz unterschiedlichen Situationen kommen, dass sie die gleiche Situation, in der wir stehen, gleich wahrnehmen? Und das ist ein Riesenthema, weil wir immer denken, meine Sicht ist die, die der andere doch auch haben müsste. Wieso empfindet der das nicht wie ich? Warum sieht der das nicht wie ich? Ein weiterer Punkt für Konflikte ist ganz klar Konkurrenzdenken. Ja, und zu Konkurrenzdenken gehört auch Neid. Ja, der andere hat, ich habe nicht. Ja, der andere kann, ich kann nicht. Oder ich muss besser sein als der. Ich will toller sein. Ich will häufiger auf der Kanzel stehen. Ich will besser singen. Ich will dieses oder jenes. Ich glaube, eins der größten Dinge, was uns im Weg steht, auch in Gottes Erfüllung zu kommen, in Gottes Plan reinzukommen, ist dieses, was ich will. Ja, ich will dieses oder jenes, weil ich da vielleicht im Rampenlicht stehe oder weil das von anderen mehr gesehen wird. Und Jesus sagt mal, wo wir den Dank oder den Lohn für auf der Erde bekommen haben, werden wir den Himmel nicht mehr kriegen. Also Jesus legt viel Wert darauf, dass die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut. Ja, so mit dem Geben und mit dem Tun. Ja, also wir dürfen durchaus Dinge in Verborgenen tun, ja, auch wenn wir dadurch vielleicht nicht so besonders leuchten. Ich meine die guten Dinge im Verborgenen. Und ein ganz, ganz Riesenpunkt ist, dass das nicht übereinstimmt, was wir denken, was wir sagen und was wir tun. Man nennt das so allgemein ja auch Authentizität. Ich bin das, was ich sage und ich bin das, was ich denke. Das passt oft nicht überein. Und das führt natürlich zu Konflikten. Und das ist nicht mal immer unbedingt bewusst. Manchmal ist es auch einfach die Unfähigkeit, vielleicht meine Gedanken so zu äußern, ja, dass sie so ankommen, wie es soll. Kommunikation ist ein ganz schwieriges Thema. Ja, ich sage etwas, mal angenommen, ich sage dem Simon etwas. Das heißt, erstmal denke ich, ja, dann versuche ich das in Worte zu bringen. Diese Worte sollen das ausdrücken, was ich sage. Jetzt spreche ich das aus, das kommt mit den Schallwellen zum Simons Ohren. Simons Ohren nehmen das wahr und setzen das erstmal wieder um, physikalisch. So, und dann kommen in seinem Gehirn irgendwelche Worte an, die das Ohr erkannt hat oder glaubt erkannt zu haben. Und jetzt muss sein Hirn den Sinn aus diesen Worten erkennen. Und das ganze Ding soll noch mit dem übereinstimmen, was ich gedacht habe. Und das ist halt wahnsinnig schwierig. Deswegen können einfach aus der Kommunikation erhebliche Konflikte entstehen. Und jeder von uns hat Konflikte. Also Ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt, ja, ich weiß nicht, vielleicht denkt ihr, nö, ich nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass jeder, der irgendwie mit anderen Menschen zu tun hat, Konflikte hat. Das bleibt nicht aus, ja, es sei denn, du bist Robinson Crusoe alleine auf der Insel. Ja, und spätestens als Freitag kam, wurde das problematisch. Aber wenn wir jeder von uns, jeder Konflikte hat, dann müssen wir einfach lernen, mit diesen Konflikten umzugehen. Ja, weil Konflikte sind Teil unseres Lebens und die sind halt auch nicht immer angenehm. Aber ich kann auch nicht alle Konflikte ausräumen, das ist eben schwierig. Ja, wenn jetzt, Beispiel, mal angenommen, Nathalie sitzt neben mir, ich darf dich ja mal nehmen. Ja. Nathalie singt wahnsinnig gut, das habt ihr eben gesehen, im Gegensatz zu mir, ich singe wahnsinnig schlecht. Ja, wenn wir beide nebeneinander stehen und im Lobpreis und ich so richtig schmetter, dann ist das für Nathalie grausam. Ja, das muss sie aber aushalten. Nicht nur, weil sie meine Tochter ist. Ja, das ist so etwas, wir müssen auch Konflikte aushalten können. Ja, ich kann nicht jeden Konflikt platt machen. Manche sind einfach nicht kompatibel miteinander. Und das ist auch nicht schlimm. Auch in einer Gemeinde ist das nicht schlimm. Ja? Nicht jeder hier muss dein bester Freund sein. Aber ihr sollt in Liebe miteinander umgehen. Ja, und das ist ganz normal. Und wenn wir mal in die Bibel gucken, ja, bei den Jüngern, der Johannes schreibt, er war der Lieblingsjünger Jesu. Wenn er nun tatsächlich der Lieblingsjünger war, dann muss es ja auch welche gegeben haben, die nicht so beliebt waren bei ihm. Oder? Das heißt, es ist ein ganz normales Verhalten. Es gibt welche, die liegen uns mehr und andere, die liegen uns weniger. Und manchmal muss man diese Konflikte einfach ausstehen. Und ich stelle einfach fest, dass gerade Christen in den Gemeinden immense Probleme mit Konflikten haben. Das ist einfach verrückt. Sie haben mehr Probleme, als man denkt. Und einer der Gründe ist ein Ausspruch aus dem 1. Korintherbrief, da heißt es, die Liebe erträgt alles. Wow. Die Liebe erträgt alles. Übrigens einer der Verse aus unserer Hochzeitspredigt. Aber dieser Vers ist überhaupt nicht zur Konfliktbewältigung geeignet. Ja, das hat nichts mit Konfliktbewältigung zu tun. Dieser Vers oder diese Aussage im Zusammenhang mit einem Konflikt, die Liebe erträgt alles, verführt uns nur zur Lüge. Glaubt mir nicht mal, Gott erträgt alles. Denkt mal an die Sintflut. Gott hatte die Schnauze einfach voll von den Menschen und ihrem Verhalten. Ja? Und immer wieder erleben wir, dass Gott Dinge nicht erträgt. Er leidet darunter. Ja? Und manchmal schafft er Abhilfe. Das Zweite ist, was wir als Christen oft nicht gelernt haben, nämlich, dass wir Streiten nicht gelernt haben. Wir haben noch nicht mal den Mut, uns zu streiten. Da könnte was kaputt gehen vielleicht. Gut, man muss ja nicht Blumenvasen aneinander schmeißen. Ja? Aber Streit kann natürlich auch ganz andere Dinge kaputt machen, ja. Aber wenn wir keinen Mut haben, uns zu streiten, wenn wir es nicht gelernt haben, zu streiten, dann führt das zu Hilflosigkeit und diese Hilflosigkeit führt dazu, dass wir schweigen und dass wir uns zurückziehen. Und dann haben wir wieder das Problem mit dem Stein unterm Gras. Irgendwann, wenn es hart auf hart kommt, kommt die braune Stelle raus und dann ist das richtig schmerzhaft. Und dann habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht, wie sieht denn Konfliktbewältigung in der Bibel aus? Gibt es überhaupt Konflikte in der Bibel, ja? Dass da Menschen irgendwie miteinander streiten? Und da gibt es in der Apostelgeschichte 6 einen Text, den würde ich gerne mal vorlesen. Da heißt es, so zum Hintergrund noch ganz kurz, die Urgemeinde hatte sich so etabliert, ja, die war unheimlich gewachsen. Wir lesen ja auch so in Anfängen täglich Tausende dazugekommen. Jetzt hat sie sich so mittlerweile etabliert. Die treffen sich so regelmäßig zu ihren Gottesdiensten. Die Aufbruchsstimmung ist so ein bisschen weg, wie bei uns vielleicht auch manchmal. Es ist nicht mehr so dieses Wow. Und dann heißt es, in dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Dabei kam es zu Schwierigkeiten zwischen den Juden, die Griechisch sprachen, und denen mit hebräischer Muttersprache. Moment, da kam es zu Schwierigkeiten. Das klingt nach Konflikt, ne? Die griechischen Juden beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb riefen die 12 Apostel die ganze Gemeinde zusammen. Es ist nicht richtig, sagten sie, dass wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkünden. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach 7 Männern mit gutem Ruf, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und wissen, was zu tun ist. Sie sollen diese Aufgabe übernehmen. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Dann heißt es weiter, Die Botschaft Gottes aber wurde immer mehr Menschen verkündet. Vor allem in Jerusalem wuchs die Zahl der Gläubigen ständig. Ich finde das sehr spannend, wirklich an der Stelle zu sehen, dass diese Gemeinde Schwierigkeiten hatte. Ja, wir denken ja oft, oh, Schwierigkeiten in der Gemeinde, da stimmt was nicht. Ich sage ganz gerne, eine Gemeinde, die keine Anfechtung hat, ist keine lebendige Gemeinde, die lässt der Teufel in Ruhe. Ja, wir werden immer mit Konflikten leben, wir werden immer mit Schwierigkeiten leben, auch in der Gemeinde. Und das war damals schon so. Und wir wollen ein bisschen aus dieser Situation lernen. Das Erste ist, die Situation wahrnehmen. Wenn du Konflikte hast, dann stell dich der Situation. Ja, sie ist da. Eine wachsende Gemeinde, unterschiedliche Nationalitäten, Griechen und Juden waren dort, unterschiedliche Prägungen. Ja, da war es zum Beispiel so, dass für die Juden war es aus ihrem Glauben heraus eine Selbstverständlichkeit, ihre Witwen zu versorgen. Das hat Gott im Alten Testament ganz genau geregelt, was da passieren muss. Die Griechen kannten das nicht. Ja, da hattest du halt Pech, wenn dein Mann verstorben war. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, wie sieht die Situation überhaupt aus? Und dann heißt es ja in dem Text, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Und dann sind wir bei diesem Punkt, dass wir Erwartungen aussprechen und auch Erwartungen wahrnehmen müssen. Was ist da passiert? Die kriegten nichts ab. Die Juden versorgten ihre Witwen und die griechischen Witwen saßen da wie doof und guckten in die Röhre. Ja, der Versorger war verstorben und jetzt hatten sie keinen. Und jetzt wird diese Erwartung tatsächlich ausgesprochen. Hey, ja, sie haben sich beschwert. Die Witwen werden bei der täglichen Versorgung benachteiligt. Und es steckt eine unheimliche Gefahr in solchen Situationen, nämlich, dass wir den Konflikt nicht sehen, weil wir ihn nicht sehen wollen. Ja, wir wollen nicht wahrnehmen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Kann ja gar nicht sein. Ja, eine christliche Ehe und ein Problem. Hallo, wo sind wir denn da? Ja, ich weiß nicht, was ihr so gelernt habt, aber es ist extrem schwierig, ja, ein Problem auch einfach mal anzunehmen und zu sagen, ja, ich habe ein Problem oder wir haben ein Problem. Ich habe ein Problem mit Geschwistern, mit meiner Frau, mit meinen Freunden oder was auch immer. Die allerschwierigsten Menschen, lasst euch das sagen, sind die Menschen, die ihre Konflikte leugnen. Ja, dann hört man so Sprüche, ich habe mit niemandem Probleme. Hast du schon mal nachgedacht, ob die anderen vielleicht ein Problem mit dir haben? Ich erinnere mich an eins, ich glaube, die erste Gemeindefreizeit, auf der wir waren, da haben die Referenten gesagt, wenn Klaus ein Problem mit Hans hat, ja, und Peter hat ein Problem mit Hans, dann könnte es sein, dass Hans das Problem ist. Ja, was ist, wenn ich Hans bin? Ja, vielleicht haben andere einfach Probleme mit deiner Art. Vielleicht haben andere Probleme mit dem, was du sagst, was du tust, wie du lebst, was auch immer. Und du selber sagst, ich habe mit niemandem Probleme. Stell dich den Dingen. Und dann heißt es weiter, es kam zu Schwierigkeiten. In der Elberfelder Übersetzung steht da, es entstand ein Murren. Ja, Unzufriedenheit. So. Und da ist ganz wichtig, dass wir den Ärger des anderen wahrnehmen und ernst nehmen. Ja, wenn jemand das sagt, es passt mir nicht, dann sollen wir da richtig drauf reagieren. Was tun wir in der Regel? Warum regst du dich denn auf? Mir macht das nichts. Ja, das ist besonders einfach gesagt, wenn du von der Situation profitierst, während der andere vielleicht darunter leidet. Ja, aber wie oft sagen wir sowas? Was hast du denn eigentlich? Ja? Ist doch alles in Ordnung, mich stört das nicht. Aber glaub mir, das hilft in der Situation überhaupt nichts. Wenn sich jemand über etwas ärgert, dann kannst du ihm das nicht verbieten. Ja, du kannst ihm nicht verbieten, sich darüber zu ärgern. Denn du lässt dir deinen Ärger schließlich auch nicht verbieten. Und der ist ja auch berechtigt, das ist ja wichtig. Die Frage ist nur, wie wir es kanalisieren. Und auch als Christ darf ich mich ärgern. Ich darf mich über Ungerechtigkeit zum Beispiel ärgern. Da freut sich Gott sogar darüber, wenn ich mich darüber ärgere. Ja, wenn ich dafür eintrete, dass weniger Ungerechtigkeit da ist, weil es mich ärgert. Das heißt, wir müssen den anderen unbedingt in seiner Stimmung auch wahrnehmen und ernst nehmen. Und da stelle ich immer wieder fest, dass es ein echtes Problem ist, auch für mich, dass ich akzeptieren muss, dass der andere anders ist als ich und dass er auch ganz anders empfindet. Und nur weil der andere anders empfindet, ja, ist das nicht richtiger als das, was ich empfinde, aber auch nicht falscher. Und umgekehrt genauso. Ich bin nicht automatisch richtig und der andere automatisch falsch. Ja, möglicherweise verhalten sich beide und empfinden es beide richtig. Anders sein ist eben ein Riesengrund für Konflikte. Ich möchte da so ein typisches Beispiel, ist eigentlich das sogenannte Nähe-Distanz-Problem. Das Nähe-Distanz-Problem ist ein Problem, was zwischen sogenannten Nähetypen entstehen. Ja, das sind die, so wie ich, ja, gerne mal jemanden zur Begrüßung in den Arm nehmen, ja, Freundschaften pflegen, zusammensitzen, klönen. Und dann gibt es die Distanztypen, ja, die eher, nee, nimm mich lieber nicht in den Arm, ist okay, wenn ich dir die Hand reiche, ich brauche das nicht so. Und beides ist in Ordnung. Ja, das eine ist nicht besser als das andere. Aber das Problem, was wir dabei in der Gemeinde haben, ist, dass diese Dinge oft vergeistlicht werden. Ja, da hört man so, dass der Nähetyp sagt, wenn wir eine gute Gemeinschaft wären, dann würden wir viel öfter etwas zusammen unternehmen. Das setzt Maßstäbe, ne? Das ist so wie der Herr hat mir gesagt, ja, wo du nichts mehr gegen sagen kannst. Dabei ist es aber einfach eine Typussache. Andere wollen das vielleicht gar nicht. Die wollen nicht mit jedem immer zusammenklucken. Und wie ich eben sagte, nicht jeder muss mein bester Freund sein. Das ist nicht verkehrt, versteht mich nicht falsch. Freude an der Gemeinschaft zu haben, das ist was Gutes. Aber du darfst eben nicht dein Maß der Dinge, was du für notwendig und für richtig hältst, zum Maß für die anderen machen, die möglicherweise ganz anders ticken. Und dann heißt es weiter in dem Text, dass die Witwen benachteiligt würden. In der Elberfelder Übersetzung heißt das, dass sie übersehen würden. Und benachteiligt werden, übersehen werden, ist etwas, was uns ganz tief verletzt. Wir alle sind von Gott als soziale Wesen geschaffen. Wir leben in Beziehungen, wir wollen in Beziehungen agieren, egal wie eng oder nicht eng, aber wir leben eben in diesen Beziehungen. Und was uns verletzt, ist, wenn wir übersehen werden. Ja, dieses schöne Bild, wo Fritz in der Beratung sitzt, in so einer Selbsthilfegruppe für Leute, die gemobbt werden, und Fritz sitzt da, also nicht unser Fritz, also Fritz sitzt da und sagt, mein Name ist Fritz, ich werde gemobbt, und alle anderen sagen, Schnauze Fritz. Wir wollen nicht übersehen werden. Keiner will auf einer Party stehen irgendwo und hat das Gefühl, alle unterhalten sich und er selber steht da und sagt, und ich? Ja. Das Gegenteil dazu ist ja, ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen, sitzen tut's auch. Ne? Also das ist so der Nähe-Typ, der da gerne dann das anders hätte. Und wir sehen das bei Kindern ganz extrem. Wir stellen fest, dass zum Beispiel Kinder, die geschlagen werden, das häufig akzeptieren, weil sie lieber geschlagen als übersehen werden. Das ist eine ganz grausame Geschichte, aber wir erleben das in Familien, wo Kinder vernachlässigt werden, dass sie einfach sich danach sehnen, gesehen zu werden. Und selbst wenn es mit so negativen Dingen verbunden ist. Und so geht uns das häufig auch. Ja, wenn wir übersehen werden, ist das ganz schlimm. Es ist so wichtig, die Menschen zu sehen. Jesus hat den Einzelnen in der Masse gesehen. Und so sollten wir das auch. Der Einzelne, der Mensch ist wichtig. Und dann geht es weiter in dem Text und das heißt es, riefen die Gemeinde zusammen. Und das ist ganz wichtig. Alle Beteiligten an einen Tisch bringen. Ja, alle, die das Problem betrifft, die an diesem Konflikt beteiligt sind, gehören an einen Tisch. Und zwar immer als allererstes. Und zwar bevor ich mich selber in den Konflikt einbringe und mir meine Meinung bilde. Es ist wichtig, etwas erst dann anzunehmen, wenn bereits ein Gespräch zwischen den Beteiligten stattgefunden hat. Wir können das alle wunderbar, ja? Schon mal Partei ergreifen für den einen und dann mal richtig vom Leder ziehen. Ja, oder für den anderen. Boah, geht ja gar nicht. Ja, wir kennen aber gar nicht beide Seiten. Und die beiden haben noch gar nicht damit darüber gesprochen, dass sie ein Problem haben. Ja, die suchen sich halt nur ihre Heere zusammen, um dann in großen Massen aufeinander loszustürzen. Immer erst dann etwas annehmen, wenn ein Gespräch zwischen den Beteiligten schon stattgefunden hat. Und das ist auch wichtig für uns, bevor wir uns da einmischen. Erstmal, wenn jemand auf euch zukommt, ey, hör mal du, der und der hat oder die und die hat. Ja, sag mal, hast du schon mit dem gesprochen? Immer erstmal zum Gespräch auffordern. Ganz besonders wichtig ist das, wenn es um das Reden über und gegen Älteste geht. Die Bibel warnt uns ganz massiv davor. Ja, also wenn ich jetzt mit dem Simon loslegen würde, sag mal Simon, der Ulf, boah, geht ja gar nicht. Entschuldigung, Ulf, so weit machen wir nicht, ja. Aber in 1. Timotheus 5, Vers 19 warnt uns ganz klar, da heißt es, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Also, bevor du jemandem offene Ohren leihst, der sich gerade mal wieder über einen unserer Ältesten beschwert, ja, frag ihn mal, wie viele Leute können das bestätigen. Und auch dann heißt es natürlich nicht, selbst wenn 2 oder 3 das mitgekriegt haben, dass ich dann mal so richtig vom Leder ziehen darf, ja, sondern dann gilt auch, dann geh bitte zu ihnen hin und rede mit ihnen darüber. Das ist halt biblisches Verhalten. Immer die Beteiligten, alle an einen Tisch. So, und dann heißt es weiter in unserem Text, es ist nicht richtig. Es ist nicht richtig. Was passiert dort? Wir nennen das Problem endlich mal beim Namen. Es ist nicht richtig, das. Ich habe ein Problem damit. Ja, ich kann das nicht verstehen. Ich würde das anders machen. Ich finde das nicht gut. Wichtig ist dabei ganz klar, das, was wir aussprechen, verliert seine Macht. Das Problem, was in der Finsternis liegen bleibt, ist etwas, was nicht geistlich ist. Es belastet unser Leben. Das, was wir aussprechen, verliert seine Macht und es verliert vor allen Dingen seine Starrheit. Diese Absolutheit, die es hat, dass nur das richtig ist und nichts anderes. Dinge, die ans Licht kommen, verändern sich. Und dabei ist so ganz wichtig, gedacht bedeutet noch lange nicht gesagt. Aber ich habe gedacht, warum hast du es nicht gesagt? Gesagt bedeutet aber noch lange nicht, dass es der andere gehört hat. Gehört heißt noch lange nicht, dass es der andere auch verstanden hat. Und verstanden heißt noch lange nicht, dass der andere auch einverstanden ist mit dem, was du gesagt hast. Und selbst wenn er einverstanden ist, heißt es noch nicht, dass er es kann, dass es angewandt ist und dass es beibehalten wird. Das heißt, wir sehen, es sind ganz, ganz viele Schritte, bis dass man nachher irgendwo sagt, hey, das läuft wie am Schnürchen, ja, das passt 100% mit uns beiden, wir sind der gleichen Meinung und wir tun das Gleiche und wir denken das Gleiche. Und wenn wir dabei sind, so einen solchen Konflikt zu klären, dann ist ganz wichtig, wie wir miteinander reden. Wenn du etwas sagst, ist das deutlich mehr als die Worte, die du sagst. Also, eine Aussage ist weit mehr als ihre Worte. Was bedeutet das? Bitte ist doch ein wahnsinnig freundliches Wort, oder? Bitte sagen wir, wenn wir höflich sind, wenn wir von dem anderen etwas wollen. Wenn ich aber sage, mach doch bitte mal das Radio leiser, dann kommt da zwar Bitte drin vor, was ja eigentlich ein freundliches Wort ist, aber der Satz ist nicht freundlich. Das heißt, wenn ich eine unfreundliche Botschaft vermittle, auf eine unfreundliche Art und Weise, wird sie nicht freundlicher, wenn ich Bitte sage. Ja? Lieber Sebastiano, denk doch mal nach. Das Lieber hätte ich mir auch sparen können, weil ich eigentlich meine, hör mal, du Idiot. Ja, ja, aber es ist doch wahr, oder? Lass uns doch mal darüber nachdenken, was wir aussprechen und was wir tatsächlich damit vermitteln, in welchem Zusammenhang. Ein schönes Wort macht einen Satz nicht schön. Und es hilft dir überhaupt nichts, wenn du Recht hast, den anderen aber dabei demütigst. Das Ziel einer Auseinandersetzung soll nicht sein, ich habe Recht, ja, und der andere ist am Boden zerstört und ich habe es geschafft. Gönn dem anderen sein Gesicht. Gönn ihm das Gefühl, aus einer Diskussion herauszugehen, aus einem Streit rauszugehen, zwar in der Sache vielleicht unterlegen zu sein, aber nicht sein Gesicht verloren zu haben und seine Würde. Die steht ihm genauso zu, wie sie dir zusteht. Ja? Es geht nicht um einen Kampf, es geht nicht um einen Kampf auf Leben und Tod. Man kann auch am Ende, selbst wenn man meint, Recht zu haben, was ja doch eigentlich immer auch so ist, ja, irgendwie hat man ja auch Recht und deswegen geht man ja in die Diskussion rein, vielleicht auch mal aus einer Diskussion oder aus einem Streit rauszugehen und zu sagen, okay, wir haben keinen Konsens gefunden, aber ich akzeptiere, dass der andere etwas anderes denkt als ich. Deswegen bin ich nicht richtiger und der andere nicht falsch oder umgekehrt. Und dann geht es weiter in unserem Text, da heißt es, darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde. Das finde ich gut, weil da steht nämlich eigentlich, alle müssen ihren Beitrag leisten. Da muss jeder mitmachen. Es geht nicht, dass ich sage, wir haben 30 Leute an einem Konflikt beteiligt und ich suche jetzt zwei raus, die die Lösung erarbeiten. Na toll. Ja, und dann werden nachher wieder 28 da sein, die sagen, oh, tolle Lösung. Hätte ich mir aber ganz anders vorgestellt. Sucht in der Gemeinde. Alle müssen ihren Beitrag leisten. Ein Konflikt kann immer nur dann gelöst werden, wenn alle Beteiligten dabei sind, wenn alle mithelfen und wenn alle auch Verantwortung für das Ergebnis übernehmen. Verantwortlich sein dafür, dass man eine Lösung findet. Ja, wir sehen das jetzt ja gerade im Moment in Großbritannien. Es wird jetzt zur Lachnummer für die ganze Welt. Ja, da sitzt ein Parlament, was immer nur weiß, was es nicht will. Ja, nee, da sind wir gegen. Ja, da sind wir auch gegen. Ja, und das wollen wir aber auch nicht. Ja, und da übernimmt keiner Verantwortung. Und das ist genau das, wir müssen Verantwortung übernehmen, eine Lösung zu finden. Und das Allerschlimmste ist eigentlich, wenn sich etwas ändern soll, was muss sich ändern? Du. Ich. Ja? Also du heißt jetzt nicht, dass wenn wir diskutieren, dass du dich ändern musst, damit ich recht habe, sondern du heißt immer jeder für sich. Ja? Ich muss mich ändern. Ich muss mich ändern, nicht der andere. Ich kann erwachsene Menschen in der Regel nicht verändern. Das geht nicht. Man kann Menschen nicht von außen verändern, sagen auch die Psychologen. Ja, ein Mensch kann sich nur von sich aus verändern. Er kann also nur von innen heraus. Und selbst das ist bedingt, wie wir wissen, dass eine letztendliche Veränderung auch unseres Wesens nur mit Jesus möglich ist. Aber ich kann einen anderen nicht ändern. Aber ich selber habe alle Chancen, mich zu ändern. Vor allen Dingen mit Jesu Hilfe. Ja, wenn ich der Dickschädel in unserer Beziehung bin, wenn ich derjenige bin, der die Probleme verursacht, dann kann ich mich mit Jesu Hilfe ändern. Aber nicht, ich kann nicht den anderen ändern. Und es ist auch nicht mein Recht, das vom anderen zu erwarten. Und dann heißt es weiter in dem Text, die Botschaft Gottes aber wurde immer mehr Menschen verkündet. Und das finde ich so fantastisch, weil gelöste Konflikte setzen ungemeines Potenzial frei. Ja, es kommen neue Kräfte, es kommt neuer Schwung rein, wenn man gemeinsam durch so Schwierigkeiten gegangen ist, wenn es auch mal richtig geknallt hat, hinterher entstehen ganz neue Kraft für neue Situationen. Ja, gelöste Konflikte setzen neue Kräfte frei. Die Gemeinde wuchs auf einmal, nachdem dieser Knoten geplatzt war, nachdem man sich damit auseinandergesetzt hat, nachdem man für dieses Problem eine Lösung gefunden hat und auf das sich alle committed haben. Ja, was ist das Fazit zu dem Thema Konfliktfall? Erstens, eine Gemeinde, für die es keine Konflikte gibt, ist eine tote Gemeinde. Ja, wenn du als Christ keine Anfechtung in deinem Leben hast, denk mal darüber nach, ob du noch für Jesus dabei bist. Ja, wenn du ruhig bist und still und wenn du als Gemeinde dich ganz unauffällig bewegst, ja, am besten Sonntagmorgen die Türen zumachen, dass auch keiner mitkriegt und wir gehen alle möglichst getrennt zum Gottesdienst, nicht, dass da einer denkt, das ist eine Veranstaltung, ja, dann werden wir feststellen, dass der Teufel überhaupt kein Interesse hat, diese Gemeinde anzugreifen oder dein Glaubensleben anzugreifen. Warum denn auch? Du bist zwar für ihn verloren, aber du bist ja auch kein Schaden. Ja, wenn du hingegen anfängst, für Jesus einzutreten, wirst du merken, dass der Widersacher ein großes Interesse daran hat, dir in die Knochen zu treten. Egal wie. Ja, er wird dir Schwierigkeiten machen wollen, damit du seinem Reich nicht noch mehr schadest. Also, die Gemeinde, die keine Probleme hat, die schläft. Aber eine Gemeinde, in der Konflikte genannt und gelöst werden, und zwar in Liebe und in Respekt voreinander, mit Führung durch den Heiligen Geist, das ist eine lebendige und starke Gemeinde. Eine Gemeinde, die vorbereitet ist für die Herausforderungen der Zukunft und für die Herausforderungen der Gegenwart. Weil diese Gemeinde steht zusammen, die bildet ein Bollwerk. Und die Pforten der Hölle werden diese Gemeinde nicht überwinden. Amen. Aber das, was für die Gemeinde gilt, das gilt eben auch für jede Beziehung. Eine Beziehung ohne Konflikte ist eine ziemlich tote Beziehung. Da werden wahrscheinlich zwei Menschen miteinander nebeneinander herleben, nicht miteinander. Das wäre komisch, wenn zwei Menschen miteinander leben, wenn es keine Konflikte gibt. Aber es ist eben so, dass wer streitet, und zwar fair streitet, der redet noch miteinander. Wir denken ja oft, wenn man streitet, das ist das Ende. Nein, wer streitet, redet noch miteinander. Was nach dem Streit kommt, ist, dass die Menschen nicht mehr miteinander reden. Und dann ist die Beziehung im Eimer. Wer streitet, redet noch miteinander. Und dann ist ein Streit wirklich wie ein Gewitter. Ja? Das knallt und es rumst und wahrscheinlich schüttet es aus Eimern. Und wenn das Gewitter vorbei ist, dann haben wir klare Luft. Und das ist in Beziehungen eben auch so. Ein Streit kann eine richtige reinigende Wirkung haben. Das heißt, er hat eine reinigende Wirkung. Spannungen haben sich entladen. Ja, Emotionen haben ja was mit Anspannung zu tun. Das ist raus. Aber was eben ganz wichtig ist, und zwar besonders dann, je emotionaler so ein Streit ist, desto emotionaler sollte die Vergebung sein. Ja, wenn ich mich richtig mit jemandem gefetzt habe, dann kann ich nicht hinterher sagen, ist alles gut. Das ist nicht ehrlich. Ja, die gleiche Emotion, die ich da reingelegt habe, die dazu geführt hat, dass es so richtig geknallt hat, die gleiche Emotion brauchen wir auch, wenn wir einander vergeben. Das ist ganz wichtig, weil das wiederherstellt. In Kolosser 3,13 sagt Paulus, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Das fällt uns oft schwer. Ja, wir beten zwar so schön im Vater unser und vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke manchmal, oh, wie gut, dass Gott mir nicht so vergibt, wie ich das gerade da gesagt habe. Wenn Gott mir so vergeben würde, wie ich meinen Schuldigern vergebe. Wie oft bleibt da noch was hängen, was ich dann doch noch vielleicht nachtrage? Ja? Wenn Gott vergibt, ist alles weg. Weg. Ja? Als wäre es nie da gewesen. Vergeben, so wie der Herr euch vergeben hat. Und dann möchte ich euch für eure Kommunikation noch so ein paar Tipps mitgeben. Das erste ist, lasst den anderen ausreden. Ich predige immer zuerst mir selbst, das wisst ihr, ja, wer mich kennt. Ganz schlimm. Ja, ich weiß schon immer, was die anderen sagen wollen und sage das dann schon mal. Und dann stelle ich fest, dass das gar nicht das war, was sie sagen wollten. Also ganz dumm. Also da muss ich noch viel lernen. Wichtig sind in Gesprächen Ich-Botschaften. Ganz, ganz wichtig. Ganz schlimm sind Du-Botschaften. Und das sind die, die wir in der Regel verbringen. Ja? Du hast mich verletzt. Du verletzt mich. Wenn ich das jemandem sage, dann bringt ihn das sofort in die Verteidigungsstellung. Ja? Viel besser ist eine Ich-Botschaft. Ich empfinde es als verletzend. Oder es verletzt mich. Dann kann der andere, hat er wenigstens noch die Möglichkeit zu sagen, das wollte ich nicht. Ja? Oder so war das nicht gemeint. Wenn ich dem aber sage, du verletzt mich, am besten noch ein Immer hinten dran hängen, ja? Du verletzt mich immer, dann lasse ich ihm keine andere Chance, als auf Konfrontation zu gehen. Bei Unklarheiten höflich nachfragen. Wenn euch das nicht so ganz klar ist, dann fragt einfach mal, habe ich das so und so richtig verstanden? Hast du das so gemeint, wie das bei mir angekommen ist? Ja, meistens denken wir uns ja unseren Teil. Dann übe keinen Druck aus auf den anderen. Hör auf, den anderen zu manipulieren. Ein Streitgespräch soll nicht dazu führen, dass du den anderen manipulierst. Es geht also nicht darum, ne, ihr kennt das ja, wenn meine Frau und ich Meinungsaustausch haben, dann ist das so, dass ich zu ihr hinkomme mit meiner Meinung und hinterher gehe ich mit ihrer weg. Ne, das nennt sich Meinungsaustausch. Nein, also das ist nicht das Ziel eines, ne, weg von Manipulationen. Ganz, ganz wichtig, jeder spricht für sich selbst. Wie oft habe ich schon den Satz in der Gemeinde gehört, ja, da sind einige, die wollen dieses oder jenes, denken dieses oder jenes. Nein, jeder spricht für sich selbst. Wer ein Problem hat, geht zu demjenigen hin, mit dem er das Problem hat und spricht mit dem darüber. Weiter, Respekt. Respekt gegenüber jedem Alter, jedem Geschlecht und jeder Position. Du bist kein und ich bin kein Deut mehr wert als die anderen und auch nicht wichtiger. Auch nicht, wenn ich hier oben stehe. Ja? Respekt gebührt jedem Und wenn er noch so anders ist, als ich das für richtig halte. Wichtig ist eine Anerkennung der Arbeitsleistung und des Zeitaufwandes des anderen. Auch der andere hat sich Gedanken gemacht, auch der andere hat sich vielleicht vorbereitet, auch der andere hat ganz viel getan. Ja, und das gehört nicht so unter den Tisch gekehrt, nur weil ich denke, dass das wichtiger ist, was ich tue. Was wir noch haben ist, und das ist auch noch wichtig, dass wir Ergebnisse und Entscheidungen, wenn wir uns zusammengesetzt haben, wirklich auch klar formulieren. Es ist immer gut, wenn man an einem Gespräch, wenn so ein Konfliktgespräch war, am Ende nochmal sagt, okay, das und das und das haben wir beschlossen. Das kann man vielleicht sogar auch noch dokumentieren, ja, dass man später nochmal nachlesen kann, damit man wirklich weiß, was war unser Konsens? Worauf haben wir uns geeinigt? Und nicht möglicherweise doch 3 oder 4 oder 5, obwohl sie miteinander gesprochen haben, hinterher jeder sein eigenes Ergebnis im Kopf hat. Und jeder rennt damit weg und sagt, das ist das Ergebnis. Ja, und dann wundert man sich, was da zusammenkommt. Das Ergebnis, wenn wir fair streiten, wenn wir ehrlich streiten, wenn wir mit Emotionen streiten, mit Liebe streiten, dann ist das das Ergebnis, Freude. Ja, wir freuen uns einfach. Wir werden feststellen, dass wir gemeinsam ein Stück gewachsen sind, dass es vorangeht, ja, dass es in der Gemeinde vorangeht, dass es in unseren Beziehungen vorangeht. Wir können gemeinsam sagen, wir haben das durchgestanden, wir haben das geschafft. Wir müssen weg davon, von unserem Denken, dass Streit etwas grundsätzlich Schlechtes ist. Das stimmt nicht. Selbst Jesus hat gestritten und Jesus ist doch unser großes Vorbild. Ja? Denkt mal dran, als Jesus mit den Pharisäern gesprochen hat. Wie hat er sie genannt? Otternbrut. Also das ist jetzt nichts, was ich unter emotionslose Diskussion führen würde. Ja? Jesus hat mit den Tempelhändlern gestritten, voller Emotionen ist an den Tempel rein, hat die da rausgeschmissen, weil sie Gottes Haus entehrt haben. Er hat gesagt, das ist nicht der Platz dafür. Er hat mit den Jüngern gestritten, als der Petrus zu ihm sagt, nee Herr, das sei aber ferne, dass du stirbst, bloß nicht, das kann nicht der Weg sein. Was sagt Jesus zu ihm? Weiche von mir, Satan. Das ist Emotion und zwar richtig. Und Jesus hat sogar mit seiner Mutter gestritten. Gerade für die jungen Leute, ja, sowas kommt vor. Und für die Mütter natürlich auch und die Väter. Und da heißt es nämlich bei der Hochzeit zu Kana, und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Also das empfinde ich schon als ziemlich streitig. Ja, streitsüchtig, nein, streitsüchtig will ich nicht sagen, aber das ist schon heftig, das ist voller Emotionen und ganz klar Kontra. Ich habe eine ganz andere Meinung als du, wer bist du überhaupt? Zur Mutter. Und sogar Gott streitet. In 5. Mose 3, 22, und das finde ich so schön, diesen Vers, da heißt es, fürchtet euch nicht vor ihnen, also den Feinden, denn der Herr, euer Gott, streitet für euch. Es gibt so Situationen, da muss ich nicht mal selber streiten. Da streitet Gott für mich. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn ihr in Beziehungen steht, im Job steht und so weiter. Manchmal kann man Dinge nicht verändern, gerade im Verhältnis vielleicht zu Vorgesetzten. Ja. Wenn ich da merke, dass ich nicht weiterkomme, darf ich wirklich zu Jesus gehen und sagen, Herr, du führst meinen Kampf. Du führst ihn. Ja, und er wird ihn führen. Ich tue meinen Teil und er tut seinen Teil. Aber wichtig in jedem Konflikt, in jedem Streit ist es, dass wir fair und aufrichtig bleiben und dass wir einander vergeben, wo wir uns verletzt haben, weil das ist eine ganz große Gefahr, wenn es emotional wird. Ja, aber auch deswegen, lasst euch sagen, ich habe ganz oft schon gehört, ja, aber ausgerechnet der, warum hat der mich so verletzt? Ausgerechnet in der Gemeinde, da habe ich doch was ganz anderes erwartet. Ja, lasst euch sagen, verletzen können euch nur Menschen, die euch ganz nahe stehen. Ein anderer kann euch gar nicht verletzen. Ja? Wenn irgendjemand, der mir wild fremd ist, irgendwas Blödes über mich sagt, dann sage ich, pff, wen interessiert's? Ja? Wenn aber einer aus der Gemeinde, der mir nahe steht, mir etwas sagt, das verletzt, das kann mich verletzen. Und deswegen werden uns immer nur Menschen verletzen, die uns nahe stehen. Und wo Verletzung entsteht, ist wichtig, dass man sich vergibt. Und dazu ist eben auch heute wirklich eine super Gelegenheit, einfach Dinge in Ordnung zu bringen. Vielleicht hast du noch Probleme mit irgendjemandem hier in der Gemeinde, wo du sagst, hey, da haben wir Gras drüber wachsen lassen. Ja, das ist aber nicht irgendwie gelöst. Ich habe das auch nicht so akzeptiert. Ich habe auch vielleicht noch nicht vergeben. Dann solltest du das in Ordnung bringen. Ja, vielleicht bist du schon tatsächlich im Schweigen versunken. Oder du bist vielleicht noch im Streit, im offenen Konflikt und redest noch mit dem anderen. Das kann der Partner sein, das kann deine Freundin sein, dein Freund, die Mitmenschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Es ist einfach ein guter Tag heute, das wirklich in Ordnung zu bringen. Ja, offen und fair und ehrlich zu streiten und einander von ganzem Herzen zu vergeben. Aber vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die noch im Streit liegen mit Gott. Wir haben das eben gesungen. Ja, du hast alles gegeben, als ich noch dein Feind war. Vielleicht liegst du im Streit mit Gott, vielleicht auch als Christ schon im Streit mit Gott, weil Gott einfach nicht deinen Vorstellungen entspricht, weil Gott vielleicht nicht das tust, was du erbittest, weil er so ganz anders handelt, als du das von ihm erwartest. Vielleicht bist du enttäuscht von ihm. Und warum auch immer, wenn du im Streit mit Gott liegst, dann nutzt die Gelegenheit, die Dinge mit ihm zu klären. Gott ist derjenige, der seinen Arm schon längst ausgestreckt hat, der da sitzt, der ein offenes Ohr hat und darauf wartet, dass du kommst. Und du darfst ihm gerne Vorwürfe machen. Ja, das lesen wir in der Bibel immer wieder. Die großen Männer Gottes haben mit Gott gehadert. Ja, und glaub mir, auch ich habe Gott schon manchen Vorwurf gemacht. Ja, wirklich mit Gott gerungen und gesagt, muss das sein, darf das sein, ich will das nicht und warum ist das so? Und Gott hat ein offenes Ohr dafür, wir können ihn nicht verletzen. Ja, er ist so geduldig. Nutz einfach die Gelegenheit. Und wenn du diesen Gott, der Himmel und Erde in der Hand hat, den du vielleicht überhaupt nicht verstehst, aber noch nicht dein himmlischer Vater ist, dann ist es heute die Gelegenheit, wirklich in Jesus Christus, der alle deine Sünden auf dich genommen hat, wirklich in dieses Friedensverhältnis mit Gott zu kommen. In diesen Frieden, diesen ganz tiefen Frieden, der dein Leben in eine Beziehung mit Gott bringt und dein Leben wieder in Ordnung bringt. Und ich glaube einfach, wenn wir aufhören, zu meinen, wir dürften nicht streiten, sondern streiten, so wie es uns in der Bibel vorgelegt wird, voll Heiligen Geistes, ja, brennend für die Sache, in Liebe, dann wird sich tatsächlich in unserem Leben einiges ändern. Und ich glaube, dass das eine Fähigkeit ist, die Gott wirklich in uns hineingelegt hat. Wenn ich die Früchte des Heiligen Geistes anschaue, Liebe, Geduld, Langmut, Barmherzigkeit, dann sind das Dinge, die in einem Streit hervorragende Qualitäten sind und dich zu einem guten Streiter machen und vor allen Dingen auch für einen Streiter für Gottes Sache. Amen.